Wussten Sie, dass die Mehrzahl aller neuen Produkte und Innovationen am Markt scheitern? Erstmal eine wenig erfreuliche Botschaft. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ein Grund ist sicherlich, dass sich viele Unternehmen im Vorfeld wenig Gedanken machen über die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Nutzenden bzw. Kundinnen. Doch wie schafft man es eigentlich, dass man den Nutzenden oder die Kundinnen und den Kunden bei der Entwicklung von Produkten wirklich einbezieht und ihnen Gehör schenkt? Darum soll es uns in der heutigen How to Innovate-Folge gehen. Zu Gast sind Anne-Elisabeth Krüger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team User Experience am Fraunhofer IAO und Anja Groß, Usability Professional im Technologie- und Innovationsmanagement bei Bahn Innovativ. Anne und Anja haben im Rahmen des Mittelstands 4.0 Kompetenzzentrum Usability vor allem mittelständischen Unternehmen gezeigt, wie man den Fokus Mensch bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Die beiden geben uns heute wertvolle Einblicke in die menschzentrierte Gestaltung. Menschzentriert, das bedeutet, dass diejenigen Menschen, die mit einem Produkt interagieren, bei der Entwicklung auch wirklich berücksichtigt werden. Mein Name ist Tanja Jovanovic und schön, dass Sie zu einer weiteren How to Innovate-Folge eingeschaltet haben. Anne, erstmal schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast. Was mich persönlich natürlich brennend interessiert, wie bist du denn eigentlich zum Thema Kundenzentrierung und User Experience überhaupt gekommen?
Ja, hallo Tanja, erstmal schön, dass ich heute wieder dabei sein kann. Und das Thema Kundenzentrierung, wie bin ich dazu gekommen? Grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich schon im Rahmen meines Studiums. Ich habe Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert und wie man sich so ganz typisch vorstellt, ist natürlich ein Ingenieursstudium und da geht es dann ganz viel um Technik und eher weniger um den Menschen. Dann gab es aber das Fach Mensch-Technik-Interaktion bei Professor Ralf Bruder und da ging das dann das erste Mal wirklich um den Menschen und was der für Bedarf und Bedürfnisse hat und wie man eben für Menschen gestalten kann. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel, was man hat. Man möchte Maschinen gestalten, die dem Menschen dienlich sind. Mhm. Maschinenbau. Jetzt war es aber so, dass natürlich diese Perspektive, mit der wir die Menschen angeschaut haben, sehr technisch war, also sehr technikgeprägt. Also es ging nicht da so darum, welche psychologischen Bedürfnisse die Menschen haben, sondern es ging darum, dass man die Menschen unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Und auch dieses Menschenbild, dass wir haben Menschen betrachtet als Federdämpfersystem, das muss man sich mal vorstellen, dass wir haben dann uns angeguckt, wie den Menschen als Schwingungssystem, dass man sagt, okay, die Gelenke sind die Federn und die Knochen sind die Massen. Also einfach dieses Menschenbild, das man damals hatte, ist schon sehr spannend. Und das fand ich eben, zumindest wenn man sagt, man gestaltet die Interaktion mit einer Technik und will das menschengerecht auslegen, nicht ausreichend. Da bin ich eben dazu gekommen, dass ich sagte, okay, ich möchte mal noch mal eine andere Perspektive und das bin dann nach Schweden an das Ingvar Kamprad Design Zentrum und da war es schon ein bisschen anders, dieser Blickwinkel, da ging es mehr um diese Experience, diese erlebnisorientierte Gestaltung und da haben wir uns wirklich angeguckt, wie kann man sowas positiv erleben, also das ist Stichpunkt positive Psychologie und das ist jetzt eigentlich auch das, was ich heute in meinem Job mache am Fraunhofer IAO, dass wir uns die erlebnisorientierte Gestaltung angucken. Und da geht es eben darum, dass wir für psychologische Bedürfnisse gestalten wollen, wie jetzt Kompetenz oder Verbundenheit, dass ich sage, ich möchte diese Bedürfnisse ansprechen. Und wenn wir das schaffen, können wir potenziell eine positive User Experience für die NutzerInnen gestalten.
Ja, super spannend zu sehen, wie du quasi von einem Moment zum anderen immer wieder diese augenöffnenden Effekte hattest. Und ich denke, das ist ja das, was du auch in deiner Arbeit täglich mit den Unternehmen auch tust und in deiner Promotion. Ich bleib mal bei dem Wort Perspektivwechsel. Anja, welche Relevanz hat denn das Thema generell in der Praxis, wenn wir auf die Perspektive des Mittelstands gucken?
Ja, danke schön, Tanja. Du hattest am Anfang ja erwähnt in deinem Intro ganz schön, dass viele Produkte am Markt scheitern. Die Frage ist, woran liegt denn das? Und wir glauben, dass einer der Hauptgründe und ein großes Problem ist, dass sich Unternehmen noch immer zu wenig an den Kundenbedürfnissen orientieren. Schauen wir mal in Unternehmen rein. Also im Unternehmen steckt natürlich viel Zeit und Energie in die Entwicklung neuer Produkte. Mhm. Und man kennt es von sich selber. Also mir ist es oft schon so passiert, wenn man viel Aufwand in ein Produkt steckt oder in ein Projekt steckt, dann ist man geneigt zu sagen, ja, ich habe da viel Herzblut reingesteckt. Ich finde es toll, dann müssen es andere ja auch super finden. Also man ist so ein bisschen geneigt, von der eigenen Lösung überzeugt zu sein.
Man verliebt sich quasi in die eigene Lösung.
So ist es, genau. Man ist, und die Herausforderung dabei ist, dass man aber die potenziellen Nutzenden ja auch mitnehmen sollte. Also ich entwickle ja nicht für mich selber, sondern ich entwickle es ja für die anderen, nämlich für die Zielgruppe. Also Stichwort Research ist ganz wichtig und ist auch eine Basis jetzt für den Produkterfolg. Ja, gut, Research, wie mache ich das? Also wie richte ich denn jetzt mein Produkt auf die Nutzenden aus? Und da gibt es, erstmal geht es darum, eigentlich ein Grundverständnis zu entwickeln. Also die Basisfrage ist, wer sind denn überhaupt die Nutzenden? Wer ist denn die Zielgruppe? Dann die Anne hat es gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, die Aufgaben. Welche Aufgaben müssen die denn erledigen? Und welche Bedürfnisse stehen dahinter? Und welche Ziele stehen hinter diesen Aufgaben? Also so die Baseline zusammenfassend kann man sagen, wie kann ich jetzt ein Produkt so gestalten, dass ein positives Erleben möglich ist?
Ich habe ein Beispiel vielleicht, was ich mit uns teilen möchte.
Ich habe ein Beispiel dabei, weil ich glaube, ein Beispiel hilft immer, sich das nochmal genauer vorzustellen. Also, ein Lastenfahrrad, das ist ein Alltagsobjekt, das kennen wir alle, das sieht man jetzt immer öfter durch die Städte sausen. Und da gibt es ganz viele Fragen, die man sich auch davor stellen kann. Und viele Annahmen, die man quasi validieren kann mit den Nutzenden. Also wofür wird das Lastenrad denn zum Beispiel genutzt? Nutze ich das, um irgendwelche Güter von A nach B zu transportieren oder Personen? Also manchmal sehe ich es zum Beispiel für Kindergartenkinder oder für Tiere. Ist es vielleicht eher ein beruflicher? Ist es ein privater Kontext? Ist es wichtig, dass das Fahrrad vielleicht besonders wendig ist oder muss es eher stabil sein? Benutze ich es in einem eher flachen Gelände oder in einem hügeligen Gelände? Das sind alles so Fragen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das Fahrrad kann eigentlich noch so stylisch sein. Wenn es nicht das macht, was die Leute wollen, dass es macht, dann ist es wertlos. Oder anders formuliert, wenn ich es jetzt zum Einkaufen benutzen will und ich möchte damit eine Getränkekiste transportieren und es fehlen aber die paar Zentimeter, um das reinzustellen, dann naja, werde ich es vielleicht nicht benutzen. Und dann ist der Misserfolg quasi schon vorprogrammiert. Also die Unternehmen treffen quasi viele Annahmen und die validieren sie über Interviews, Befragungen, über Beobachtungen. Und all das, was man dann so sammelt, dient eben dazu, bessere Entscheidungen treffen zu können. Trifft zu auf natürlich Business B2C-Bereich, wie wir es gerade gesagt haben. Da geht es um den Endverbraucher, die Endverbraucherin, aber auch im B2B-Bereich. Auch da werden Produkte von Menschen genutzt und auch die haben Bedürfnisse und wollen quasi erfüllt werden.
Absolut. Klingt auch absolut logisch. Warum ist es denn deiner Meinung nach so, dass das trotzdem oft vernachlässigt wird in der Produktentwicklung, so wie wir es ja am Anfang gesagt hatten?
Du hast recht, das ist eine wichtige Frage, weil das Konzept an sich klingt zu intuitiv. Und ich würde sagen, es gibt nicht den einen Grund, es gibt vielfache Gründe. Also zum Beispiel, man muss sich vorstellen, wenn ein Unternehmen was entwickelt, es ist natürlich so, ein Unternehmen hat begrenzte Ressourcen für die Produktentwicklung. Ein Unternehmen will möglichst sparsam sein und sparsam haushalten mit dem, was es zur Verfügung hat. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist, dass die Mitarbeitenden, vor allem würde ich sagen, in größeren Unternehmen sich vielleicht so ein bisschen auch entfremden von dem eigentlichen Kunden, weil man eben einen kleinen Baustein leistet zu einem größeren Produkt und da quasi immer weiter sich entfernt von dem, was eigentlich die Nutzenden wollen, weil das gar nicht Teil der täglichen Arbeit ist. Und was ich gerade gesagt habe, eben diese begrenzten Ressourcen, das führt dann eben dazu, dass man eine kurzfristige Denkweise hat. Weil an sich ist es ja ein schneller, von A nach B zu gehen, indem ich einfach sage, ja, ich glaube, es muss so und so sein und es dann einfach auch so mache, also die Zielgruppe erstmal rauslasse. Kurzfristig mag das stimmen, aber langfristig gesehen ist es immer so, dass es besser ist, die Bedürfnisse zu berücksichtigen. Es ist ja so, dass wenn ich als Unternehmen was entwickle, was die Zielgruppe nicht haben will und quasi komplett in die falsche Richtung laufe, mache ich eine große Fehlinvestition. Und die kann ich und will ich vermeiden, indem ich die Leute mit ins Boot hole, indem ich sie befrage, indem ich sie untersuche und einfach ihre Perspektive mit einbinde. Ich kann aber auch langfristig gesehen, kann ich die Investitions- und Supportkosten auch verringern. Es kommen vielleicht weniger Anfragen, weniger Beschwerden zu dem Produkt, weniger Nachfragen, weil die Leute wissen, wie sie es zu nutzen haben und sie sich quasi abgeholt fühlen. Also man kann sagen, so unterm Strich, es ist kurzfristig, es ist mehr Aufwand und auch mehr Kosten, mehr Ressourcen, aber mit dem Ziel, dann auch langfristig weniger Aufwand und Kosten zu verursachen. Also da ist tatsächlich eine große quantitative Komponente mit drinnen.
Das ist ja erstmal eine total schöne und wichtige Botschaft, dass man den Aufwand, den man am Anfang vielleicht mehr reinsteckt, dass sich der am Ende ja auch auszahlt, wirklich. Und Innovation bedeutet ja auch, dass man den langen Atem hat. Wir wollen aber ja tatsächlich vielleicht auch nicht nur sagen, wie man es machen muss, sondern ich finde es immer schön, wenn wir erzählen, wie wir es ja auch teilweise bei uns machen. Kannst du vielleicht von einem Beispiel von deiner Arbeit jetzt berichten, wie du das Thema umgesetzt hast?
Aus der Praxis zu berichten, ist natürlich immer am anschaulichsten. Also wir veröffentlichen bei uns im Technologie- und Innovationsmanagement Leitfäden. Da beschreiben wir Innovationsthemen. Das ist so Methoden, ganz praxisnah. Die sollen mittelständischen Unternehmen helfen, da leicht einen Zugang zu bekommen. Und wir hatten zwei verschiedene Vorschläge vorliegen, also zwei verschiedene Designs, die einen ganz unterschiedlichen Zugang auch ermöglicht haben. Und wir waren uns im Team aber unsicher, was da die richtige Version, also was heißt richtig, die zielführende, die interessantere, die stimmigere Version ist. Wir hatten unterschiedliche Meinungen dazu. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir fragen einfach ein paar Personen dazu, wie sie das sehen. Und wir haben einen kurzen Fragebogen entwickelt, der war wirklich ganz knapp. Es waren nur 4 Fragen, wo zum Beispiel gefragt haben, was ist denn was macht den besseren ersten Eindruck, was macht den besseren Gesamteindruck, was regt denn stärker zum Lesen an? Und was wir auch gemacht haben, ist zu fragen, wirken sie eher fantasielos oder wirken sie eher kreativ, wertvoll, minderwertig? Da sollten die Leute ganz schnell und spontan eben so ihre Einschätzung abgeben. Was auch interessant ist und auch ein Tipp, wie verhalten sich denn die Nutzenden in dem Moment? Also wie haben sie das Produkt in der Hand? Was haben sie länger in der Hand? Was erwirkt mehr Aufmerksamkeit? Das ist auch ganz interessant, weil so diese nonverbale Kommunikation ist auch ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ja, für uns unterm Strich war es so, dass wir eigentlich mit sehr geringem Aufwand gutes, schnelles Feedback bekommen haben und so das Produkt dann gut weiterentwickeln konnten. Und das einen hohen Nutzen für uns hatte.
Ja, super. Finde ich, zeigt sehr anschaulich, wie man mit wenigen Fragen und mit ein bisschen Beobachtung da tatsächlich auch seine Nutzenden gut einschätzen kann. Zum Thema generell. Ihr beide brennt ja für das Thema, ne? Das merkt man euch an. Wie gelingt es denn generell, Mitarbeitende zu motivieren, menschzentriert zu arbeiten? Anne, hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
Ja, erstmal danke für die Frage, Tanja. Genau, also wenn wir uns jetzt mal so ein ganz stereotypisches, normales, mittelständisches Unternehmen jetzt hier im süddeutschen Raum anschauen und jetzt auch einfach aus der Projekterfahrung heraus, da kann man sehen, dass das schon auch mal ein Problem darstellen kann, dass man vor allen Dingen auch diese eher technisch orientierten MitarbeiterInnen eben dazu kommt, dass sie da mitziehen. Vielleicht liegt es manchmal auch an der Unternehmensführung, dass sie sagen, okay, es kostet ja erstmal Geld, es kostet erstmal Ressourcen, wie Anja das vorhin auch schon gesagt hat, also einfach dafür so eine Sensibilisierung zu schaffen, dass das wichtig ist, wo man vielleicht erst ein bisschen später dann den Output sieht. Manchmal ist es ein Problem und grundsätzlich ein Problem ist nicht immer einfach zu lösen. Und manchmal geht man eben mit bekannten Methoden heran und man versucht es eben zu lösen und man merkt einfach, da kommt nichts bei raus. Und das liegt nicht daran, dass man die falschen Methoden hat, sondern das liegt daran, dass wir vielleicht einfach die Ursache des Problems nicht erkannt haben. Also warum ist das eigentlich ein Problem? Und da geht es vor allen Dingen darum, eben die richtigen Fragen zu stellen, also dieses Was und Warum. Und das machen wir eben ganz viel in dieser menschzentrierten Gestaltung. Also einfach dieses ganze Problem, wie motiviere ich Mitarbeitende, menschzentriert selbst anzugehen. Also dieses Warum gehen sie nämlich, was haben sie vielleicht für Bedarf und was haben sie für Bedürfnisse. Also wir gehen dann da wirklich dazu über zu gucken, was brauchen eben diese eher technisch orientierten Mitarbeitenden, was braucht vielleicht die Unternehmensführung, dass die... Was haben Sie vielleicht für Werte? Was haben Sie für Perspektiven, damit wir die auch mitnehmen können?
Also das war auch quasi ein Learning aus dem Projekt und von dir, dass dieses ganze Thema auch ein Lernprozess ist in Unternehmen und dass es auch ganz stark auf die Unternehmenskultur ankommt und auch auf die Personen, die da arbeiten. Also quasi, dass man das Ganze zusammendenkt, ne? Wenn ich jetzt Führungskraft bin, du hattest es gerade schon angesprochen. Wie können denn Führungskraft oder das Unternehmen generell das Thema ganz konkret angehen? Also wenn wir jetzt wirklich einen konkreten Tipp oder, sage ich mal, so eine Art die nächsten Schritte skizzieren wollen würden.
Nochmal, um diesen Punkt genau von vorher anzusetzen. Grundsätzlich ist es ja eine Verhaltensänderung. Und wenn ich Verhalten ändern möchte, kennen wir auch vielleicht aus der Verhaltenstherapie geht es erstmal wirklich darum, in kleinen Schritten zu gehen und vielleicht diese Bedürfnisse herauszufinden und da eben dafür zu gestalten, also diesen Prozess, diese Änderung, diese Haltung menschenorientiert zu gestalten. Und wie kann ich das eben schaffen, zum Beispiel im Arbeitskontext? Wenn wir jetzt mal in der Arbeit uns vorstellen oder auch uns sehen, dann ist zum Beispiel häufig das Bedürfnis nach Kompetenz da. So dieses psychologische Bedürfnis, ich möchte mich als kompetent erleben im Arbeitskontext, vielleicht auch gerade hier in dem Podcast, möchte ich als kompetent rüberkommen. So geht es anderen, geht es diesen technisch orientierten Mitarbeitenden auch, sie wollen als kompetent erlebt werden. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt mal der erste Ansatzpunkt wäre, vielleicht herkömmliche Sachen, dass ich sage, ich stelle Lernmaterialien und Schulungen bereit, dass man eben diese menschenorientierte Sichtweise sich erstmal darüber informieren kann. Und da haben wir zum Beispiel im Rahmen des Kompetenzzentrums dieses UX-Methodenkochbuch, also Usability und User Experience-Methodenkochbuch entwickelt und deswegen auch Kochbuch, weil da einfache Rezepte sozusagen drin sind, wie man einfach an diese Themen Kundenorientierung, Bedürfnisorientierung rangehen kann, wie ich dafür gestalten kann, also einfach mit Methoden, dass man das macht und auch so typische Fallbacks, wie was sind so typische Mythen, ist das vielleicht sogar Esoterik oder vielleicht auch nicht und wie kann ich darauf antworten, wie kann ich vielleicht auch meinen Chef davon überzeugen, dass das wichtig ist. Das sind so praktische Sachen, die da drinstehen, also wirklich erstmal zu gucken, okay, da kann ich mir so ein bisschen Kompetenzaufbau machen, da dieses Bedürfnis auch stillen. Auf der anderen Seite hatten wir ja gerade schon das Thema, es ist eine Verhaltensänderung. Und dass man wirklich so sieht, okay, wenn ich jetzt wirklich da gut mit umgehe, dann möchten diese Mitarbeitenden, die bisher anders gehandelt haben, gesehen werden. Also, dass man nicht negiert, wie bisher vorgegangen wird, dass man sagt, das ist alles schlecht, sondern dass man sich das anguckt, was gibt's für bisherige Methoden aus diesen Perspektiven und da so ein bisschen feinfühlig abzuschätzen, was kann ich dafür nutzen und in diese menschzentrierte Prozessgestaltung eben übernehmen. Also, was kann ich lernen von den alten Methoden und diese technikorientierte Sichtweise ist in bestimmten Schritten total wichtig und effizient auch einzusetzen, sondern einfach, dass man das eben zusammenbringt und nicht sozusagen, es gibt entweder das eine und das andere, sondern es geht eben zusammen. Und da geht es ganz viel um Wertschätzung. Also man hat einfach diese wertschätzende Haltung eben dieser bisherigen Ansatz der Mitarbeitenden gegenüber. Es geht darum, zu gucken, was sinnvoll ist und wie man eben effizient Probleme lösen kann. Also grundsätzlich eigentlich geht es darum, menschzentriert auch im Unternehmen zu handeln. Und was ganz, ganz wichtig ist, oder da hatten wir auch die letzten Tage mal drüber gesprochen, dass es nicht nur darum geht, um den Inhalt, was vermittelt wird, also dieses, oh, wir müssen jetzt menschenzentriert handeln, sondern auch dieses, dass ich selber als Führungskraft oder als Unternehmensführung oder der Mitarbeiter, die Führungskraft überzeugen will, wirklich davon überzeugt bin, dass ich dafür brenne, dass ich sage, Mensch, das ist wichtig, das ist mein Thema und deswegen stehe ich dahinter. Das kennt man vielleicht aus der Schule, da geht es darum, nicht unbedingt das Fach, sondern es geht darum, der Lehrer, der den Inhalt vermittelt und dann finden wir ein Fach cool oder eben auch nicht. Und genauso ist es hier, dass es darum geht, wir müssen dahinter stehen, denn das ist auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Es geht darum, dass ich eine innere Haltung habe, die ich dann auch transportiere, wenn ich ein Thema vermittle.
Absolut, da erinnere ich mich auch daran, wie unterschiedlich man beispielsweise auch Mathe vermitteln kann in der Schule. Von daher ist es wirklich wichtig und nochmal als für mich jetzt auch als Zusammenfassung, wir haben gehört, es macht auf der Faktenseite total Sinn, menschzentriert zu gestalten, weil es langfristig sich auszahlt. Ich investiere in meine Kunden und ich binde sie auch direkt ein. Und auch andererseits die Menschen im Unternehmen wertschätzen, sie einbinden, sie motivieren für das Thema. Also macht es auch auf der, ich sag mal, emotionaleren, psychologischeren Seite durchaus Sinn. Und wir reden viel über Menschen. Wir haben auch eine Idee oder ein Vorgehen, wie wir diese Menschen zusammenbringen wollen, nämlich bei unserer Veranstaltung jetzt im März, und da schiebe ich jetzt einen kleinen Werbeblock ein. Anja, magst du uns kurz was verraten zu der Veranstaltung? Denn ich weiß, du brennst auch für diese Veranstaltung.
Ja, wir freuen uns da schon sehr drauf. Du hast es ja schon angetriggert. Wir wollen uns das Thema noch mal ein bisschen mehr widmen. Wir sehen, dass das branchenübergreifend wichtig ist und trotzdem irgendwie zu wenig umgesetzt wird. Also es fehlt oft so der Zugang. Anne hat ja gerade schon so ein paar Möglichkeiten besprochen und wir wollen dann noch auf weitere Möglichkeiten eingehen. Also wie schafft man es quasi, das menschzentrierte Arbeiten im Unternehmen zu verankern? Wie kriegt man da so den Ball ins Rollen? Wie kriegt man dies in die Prozesse integriert? Wie schafft man es vor allem auch, die Mitarbeitenden dafür zu begeistern? Und das alles wollen wir uns bei unserer Veranstaltung Customer Centricity im Unternehmen nachhaltig verankern anschauen. Voneinander lernen, Best Practices und sich vernetzen am 16. März in Nürnberg.
Also ich habe auf jeden Fall Lust auf die Veranstaltung. Ich freue mich da schon sehr drauf und es gibt vieles Tolles zu lernen und auch sich auszutauschen. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir beim Thema vorangehen. Wir haben natürlich auch andere Dinge. Leitfäden wurden schon erwähnt. Wir bieten natürlich auch den persönlichen Austausch. Und Anne und dem Kompetenzzentrum geht es natürlich auch weiter am Fraunhofer. Die sind da auch bei dem Thema weiterhin sehr stark unterwegs, unterstützen hier den Mittelstand. Von daher herzlichen Dank an euch beide für den Austausch, nochmal für die Einblicke in das Thema. Und ja, ich hoffe, wir konnten Sie, liebe Zuhörende, für das Thema nochmals begeistern und bei Ihnen auch das Feuer entfachen, sich mit dem Thema Usability und User Experience, menschzentrierte Gestaltung, auseinanderzusetzen. Das war's mit unserer heutigen How to Innovate-Folge. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage, bleiben Sie neugierig. Bis bald.